Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 25. Oktober. Wir zeichnen am Freitagvormittag auf. Und bei mir sind heute Stefanie Dirks. Sie ist Redaktionsleiterin an unserem Standort in Essen und dort für Stromthemen zuständig. Und heute das erste Mal bei uns im Podcast. Hallo.
Hallo.
Und ich begrüße Lisa Marx aus unserem Berliner Politikbüro. Hallo Lisa.
Hallo.
So, ursprünglich hatten wir eigentlich bis zum gestrigen Abend noch einen anderen Plan. Da sollte Ruben Bartke noch dabei sein und uns etwas vom Ladegipfel im Bundeswirtschaftsministerium erzählen. Aber Stefanie, du warst gestern auf einer Veranstaltung in Würzburg und da ging es ganz intensiv um die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes. Es gibt auch einen neuen Entwurf. Du hast dazu gestern Abend auch bei uns noch einen Artikel geschrieben. Da haben wir spontan entschieden, Mensch, Stefanie, komm dazu. Ein äußerst komplexes Thema in Summe, denn man hat so den Eindruck, ja, das Bundeswirtschaftsministerium versucht jetzt auf den letzten Metern der aktuellen Legislaturperiode nochmal ganz, ganz viele Themen in ein großes Gesetz reinzubringen. Es ist tatsächlich auch ein Sammelsurium an Maßnahmen und Vorschlägen, die da enthalten sind. Es geht um neue Vorschriften für Festpreistarife. Es geht um die Fristen für Netzanschlüsse. Es geht um neue Smart-Meter-Regeln. Es geht um Erleichterungen für Agri-PV oder auch sogar Garten-PV. Also wirklich auch sehr, sehr kleinteilige Sachen mit drin. Ein bunter, bunter Strauß. Stefanie, was waren die Kernthemen, die du gestern bei der Veranstaltung aufgeschnappt hast?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass die Branche natürlich nicht sehr glücklich ist, um das mal so zu sagen, über die sehr kurzzeitige Frist, bis wann sie Stellungnahmen abliefern darf. Also der Entwurf, also der neue Entwurf, war wohl am Mittwochabend im Mail-Postfach von der Branche. Und bis heute, ich weiß gar nicht, heute Abend, muss Stellung bezogen werden. Das ist natürlich äußerst komplex. Das Werk umfasst 288 Seiten. Einige Änderungsvorschläge waren schon bekannt, aber es sind noch viele dazugekommen. Und es betrifft ja auch nicht nur das Energiewirtschaftsgesetz, sondern da sind auch viele andere Gesetze, die davon auch noch betroffen sind, wie zum Beispiel das Messstellenbetriebsgesetz. Ja, und auf dieser Tagung in Würzburg, das war eine Tagung, bei der es hauptsächlich um Photovoltaik ging. Dementsprechend wurde das natürlich auch aus der Sicht sehr gesehen. Und es ist so, dass sehr viele Projektierer, sowohl von Wind als auch von Photovoltaikanlagen, momentan sehr lange auf Netzanschlüsse warten. Also jeder Projektierer von erneuerbaren Energieanlagen hat eigentlich ein Recht auf einen Netzanschluss. Die Frage ist aber, wann kriegt er den? Das ist vor allen Dingen bei Photovoltaikanlagen wichtig, weil die ja deutlich schneller gebaut werden als Windkraftanlagen. Und die Frage ist, wo kriegt er den? Also auf der Tagung wurde gesagt, teilweise musste man bis 40 Kilometer Entfernung wirklich Kabel legen, damit man da an einen Netzanschlusspunkt gelangen kann. Das soll jetzt durch die INWG-Novelle vereinfacht werden, was gleichzeitig mit mehr Arbeit bei den Netzbetreibern verbunden ist. Zum einen sollen die ein Internetportal aufbauen, also eine Plattform, wo die Projektierer hingehen können und nachfragen können, wo kann ich meine Anlage anschließen und bis wann. Und daraufhin muss der Netzbetreiber dann quasi bekannt geben, zum einen den nächstgelegenen Netzanschluss, wie es damit aussieht, und dann noch Daten zu einem weiteren. Bei dem nächstgelegenen Netzanschluss soll es jetzt auch so sein, dass da dann auch eine Überbauung möglich sein kann, wobei das ist für alle Netzanschlüsse soll das auch möglich sein. Das heißt, eine Überbauung ist, wenn ich jetzt nicht mit der Leistung X mich nur anschließe, sondern mit mehr Anlagen, als eigentlich für diesen Netzanschlusspunkt vorgesehen sind. Es gibt schon Projektierer, die damit Erfahrung gesammelt haben, sehr gute, vor allen Dingen, wenn sie Wind- und Photovoltaik gleichzeitig anschließen. Also 140% Überbauung ist wohl da gar kein Problem.
Ja, da gibt es verschiedene Branchenbeispiele, gerade zu dem Thema, auch aus der Kombination von PV und Speicher. Also angenommen, jemand baut einen großen PV-Park mit 100 MW und dann noch einen großen Speicher dazu, dann musste bisher der Netzanschlusspunkt die gesamte Leistung auch entsprechend zur Verfügung stellen. Nehmen wir jetzt ein fiktives Beispiel, 20 MW Speicher kommt noch dazu. Wären wir bei 120 MW, dann muss der Netzanschlusspunkt vom Netzbetreiber auch in dieser Größenordnung zur Verfügung gestellt werden, obwohl es gerade bei so einer Kombination quasi überhaupt nicht vorkommt, dass die mit voller Last gleichzeitig einspeisen, weil normalerweise, wenn hohe PV-Erzeugung da ist, dann speist der Speicher ein und wenn wenig PV-Erzeugung ist, dann speist der Speicher wiederum aus. Schwierige Kombination aus Speicher und Speisen, aber das ist auch schon in verschiedenen Berechnungen nachgewiesen, dass das eigentlich nicht nötig ist. Darauf reagiert die Novelle jetzt und sie reagiert eben auch auf den Umstand, dass es unheimlich viel Netzanschlussanträge gibt, gerade eben aus dem PV-Bereich bei den Netzbetreibern, die damit einerseits schwer zu kämpfen haben und auf der anderen Seite diejenigen, die Anschluss begehren, unzufrieden sind, dass es eben sehr lange Wartezeiten gibt und das soll jetzt optimiert werden. Unter anderem durch eine neue digitale Plattform, eben auch durch kürzere Fristen zumindest für Auskunftsersuchen, ist gar nicht so komplex. Trotzdem, die Netzbetreiber sind noch nicht ganz so happy. Sie sagen, wir haben teilweise schon digitale Plattformen, wir brauchen keine neue Zentrale. Sie sind auch mit den Fristen noch nicht ganz einverstanden. Aber klar ist, dass es hier einen Knoten gibt, der gelöst werden muss.
Gerade auch die Kombination aus Wind und PV ergänzt sich in der Regel ja auch ganz gut, weil man hat mehr Windeinspeisung im Winter, wo man weniger Solar hat. Gleichzeitig hat man in der Mittagszeit eher nicht so viel Wind, aber gleichzeitig Solar. Von daher ergänzt sich das wohl auch ziemlich gut. Ein weiterer Punkt, der durch die Novelle adressiert wird, ist, dass die Netzbetreiber künftig die kleinen Erzeugungsanlagen mehr abregeln sollen, beziehungsweise runterregeln, wobei da dem Gesetzgeber jetzt wohl auch aufgefallen ist, das können die gar nicht unbedingt. Also auf der Tagung war zu hören, naja, theoretisch soll das zwar ganz länger schon möglich sein, auch bei jetzt so eher so mittelgroßen Anlagen, aber im Prinzip sind die Netzbetreiber da ganz oft blind. Also die senden da Signale aus und wissen gar nicht so genau, ja, ich kriege zwar Antwort, aber ich sende Signale aus an 50 Anlagenbetreiber gleichzeitig, kriege von 40 Rückmeldungen. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wer sind denn die 10, die nicht geantwortet haben. Und das müssen die jetzt nach dem neuen Gesetz auch antesten. Wen kann ich überhaupt ansprechen? Wer ist überhaupt wirklich steuerbar? Das ist wichtig, weil ja im Zweifelsfall, wenn sehr viel Wind- und Solarstrom im Netz ist, das Netz sonst überlastet ist und Netzbetreiber sollen halt in so einem Fall Anlagen wieder runterregeln. Gleichzeitig, das gilt auch für Solaranlagen, da gab es schon mal diese Spitzenkappung, die soll jetzt wieder neu eingeführt werden, dass ab einer bestimmten Erzeugung, dass da die Spitzen gekappt werden.
Ja, Hintergrund ist ja eigentlich, dass wir tatsächlich nach einigen Jahren mit gewissen Dellen auch beim Solarausbau jetzt einen sehr, sehr starken Solarzubau haben. Ziel sind 13.000 MW pro Jahr. Da sind wir aktuell auf sehr gutem Wege, aber das führt natürlich eben auch zu Problemen, weil die Solarenergie natürlich vor allem dann in der Mittagszeit einspeist. Wir hatten vor einiger Zeit ja den Präsidenten der Bundesnetzagentur Klaus Müller bei uns in der Redaktion in Essen zu Gast, wo er auch gesagt hat, das ist ein ganz, ganz großes Problem, das müssen wir dringend angehen. Er hat damals eben schon auf diese jetzt anstehende ENWG-Novelle hingewiesen und deshalb enthält dieses Gesetzespaket, 288 Seiten, du hast es gesagt, eben ganz, ganz viele Regelungen, die eigentlich auch darauf in Summe abzielen, vor allem die Photovoltaik besser mit in den Markt zu integrieren.
Ja, und das ist auch teuer. Also auf der Veranstaltung war auch die Professorin Anke Weidlich, die sagte, 20% des Solarstroms wird mittlerweile produziert in Stunden, in denen eigentlich negative Marktpreise sind. Aber die meisten Solaranlagen erhalten EEG-Vergütung. Das soll jetzt auch abgemildert werden, dass man sagt, in negativen Stunden wird keine Vergütung mehr bezahlt, weil das natürlich auch für die Allgemeinheit wahnsinnig teuer ist.
Ja, und mehr Anlagen sollen künftig in die sogenannte Direktvermarktung, also sie sich stärker am Marktgeschehen orientieren. Also das ist tatsächlich in Summe ein Riesenpaket. Stefanie, danke, dass du uns dazu ein paar Ausführungen schon gegeben hast. Und ich sehe aber, was man sonst ja im Podcast nicht sieht, aber ich sehe dich. Du hältst den Finger hoch und möchtest noch was ergänzen.
Ja, also für die Messstellenbetreiber gibt es tatsächlich auch noch große Änderungen. Also zum einen müssen sie jetzt nicht nur den Smart Meter Rollout machen, sondern sie müssen zum Teil auch Steuerungskomponenten verbauen, damit die Anlagen steuerbar sind. Und die Smart Meter Rollout Pflicht wird angehoben auf 10.000 Kilowattstunden. Also bei Verbrauchern. 10.000 Kilowattstunden zum Vergleich. Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit 4 Leuten. Wir verbrauchen knapp 3.000. Also 10.000 Kilowattstunden Verbrauch sind schon eine ganz schöne Menge.
Ja, also viele Regelungen stecken da drin und die werden uns mit Sicherheit nochmal weiter beschäftigen. Neben mir sitzt Lisa Marx. Lisa, du hast nämlich da auch schon in der Vergangenheit drüber berichtet und wir können uns darauf einstellen, dass uns diese Themen bis zum Ende der Legislaturperiode auf jeden Fall noch weiterhin begleiten werden und darüber hinaus. Ein Thema, über das wir zusammen sprechen wollen, ist ein Thema, auf das jetzt erstmal ein Deckelchen drauf gekommen ist, nämlich es liegt endgültig die Genehmigung für das neue Wasserstoffnetz, für das Wasserstoffkernnetz vor. Darauf hat die Branche lange gewartet. Jetzt hat die Bundesnetzagentur in den letzten Tagen, in dieser Woche, die Genehmigung vorgelegt oder die Genehmigung erteilt. Und ja, das Wasserstoffkernnetz in der ursprünglichen Form ist nochmal ein bisschen geschrumpft. Allerdings in Summe plant trotzdem Deutschland trotzdem ein sehr großes Wasserstoffnetz. Ursprünglich waren mal knapp 9.700 Kilometer Wasserstoffnetze in der Planung. Jetzt sind es 600 Kilometer weniger geworden. Einerseits, weil die Bundesnetzagentur in der Prüfung des Antrags der Ferngasnetzbetreiber ein paar Redundanzen erkannt hat, auch ein paar Projekte gesehen hat, die schwierig umzusetzen wären, oder weil auch einzelne Netzbetreiber abgesprungen sind oder erklärt haben, dass sie nicht bereit sind, bestehende Gasleitungen zur Wasserstoffleitung umzubauen, weil das ist eben eine Summe, diese jetzt exakt 9040 Kilometer aus Umrüstung bestehender Erdgasleitungen und dem Neubau verteilt sich in etwa hälftig. Wir hatten mal eine Aufteilung 40% Neubau, 60% Umrüstung. Jetzt ist es ein bisschen mehr in die Mitte gerutscht. 600 Kilometer gut fallen weg, das heißt auch ein paar Kosten bleiben erspart. Das Ganze soll jetzt geschätzte 900 Millionen Euro weniger kosten. Müssen wir mal gucken, was für eine Zahl am Ende rauskommt. Es werden trotzdem, naja, fast 20 Milliarden Euro. Die Kalkulation geht jetzt auf 18,9 Milliarden Euro, was jetzt veranschlagt ist. Ist natürlich mutig, schon so sehr genaue Zahlen zu nennen. Das wird man erst in den nächsten Jahren sehen, was dabei rauskommt. Aber so viele Jahre sind es eigentlich auch erstmal nicht, weil dieses Netz soll tatsächlich schon bis 2032 stehen. Da haben wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Ist super ambitioniert. Wenn wir auf andere europäische Länder gucken, was planen die? Spanien plant ein Wasserstoffnetz mit 3000 Kilometern. Damit sind sie schon mal ein ganzes Stück weit weg von Deutschland, ist aber trotzdem mit Abstand deutlich vorder als Nummer zwei. Denn die nächsten Netze, die geplant sind, sind alle relativ klein. Großbritannien plant gerade mal ein paar hundert Kilometer. Österreich und Niederlande sind noch recht ambitioniert mit so 1500 Kilometern, die sie ein Wasserstoffnetz planen. Die Niederländer sind da auch schon ein Stück weiter, die Österreicher sind noch ein Stück hinter Deutschland, aber da gibt es auf jeden Fall europaweit große Pläne. Und wie sind die Reaktionen in Deutschland? Die Bundesländer haben sich natürlich gemeldet, weil da sehen manche Bundesländer sehen weiße Flecken. Das sind vor allem die Südländer, Bayern und Baden-Württemberg. Interessanterweise gab es da sehr unterschiedliche Positionierungen. An den Planungen waren ja eben auch die dort zuständigen Gasnetzbetreiber dabei. Die waren jetzt zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Auch die Ministerien waren eigentlich davor recht zurückhaltend mit Kritik. Ich habe vor längerer Zeit mal bei einer Wasserstoffveranstaltung die Gelegenheit gehabt, sowohl mit dem Leiter der Energieabteilung aus dem baden-württembergischen Energieministerium als auch aus dem bayerischen Energieministerium zu sprechen. Die haben beide sich nicht beklagt über weiße Flecken. Jetzt kommen von verschiedenen Wirtschaftsverbänden aus beiden Ländern dann doch Beschwerden. Wir als starke Industrieländer sehen uns hier noch nicht richtig dargestellt. Aber ich glaube, das ist auch eine Botschaft. Dieses Wasserstoffkernnetz soll jetzt alle 2 Jahre weiterentwickelt werden. Auch Mecklenburg-Vorpommern hat sich unzufrieden geäußert. Auch da fehlt eine Leitung, die sich die Landesregierung dort gewünscht hätte. Aber auch sie verweisen darauf, alle 2 Jahre gibt es jetzt eine neue Planung, dann können wir mit unseren Projekten neu reingehen. Und die Verteilnetzbetreiber, die drängeln auch so langsam. Die sagen, aha, gut, jetzt haben wir also die großen Autobahnen, die Bundesstraßen für das Wasserstoffnetz. Das bringt uns aber ja alles nichts, wenn wir den Wasserstoff nicht in die Verteilnetzregionen oder in die Verbrauchsregionen dann eben reinkriegen. Da haben sich die Verbände natürlich dazu gemeldet. BDW und VKU ist auch nicht ganz neu, haben wir auch in der Vergangenheit schon gehört. Und ich finde eigentlich die spannendere Frage, oder naja, auch eine sehr spannende Frage oder vor allem ein Problem, das auch gelöst werden muss, wo es momentan noch keine gute Lösung gibt, ist, wo kommt eigentlich der Wasserstoff her? Dieser werden beide in den letzten Tagen Gelegenheiten, mit Unternehmen zu sprechen, die sich eigentlich intensiv um den Aufbau von Elektrolyseuren, also Wasserstoffproduktionsanlagen, bemühen und kümmern. Allerdings haben beide Unternehmen deutliche Bauchschmerzen. Du hast mit der EWE AG aus Oldenburg gesprochen. Wir haben hier zusammen auch in Berlin mit der Deutschland-Tochter des norwegischen Konzerns Statkraft gesprochen. Und die haben Schmerzen, weil es sehr strenge EU-Kriterien gibt. Das ist ein bisschen zu deinem Spezialthema geworden in den letzten Wochen. Woran hakt es da?
Ja, also es geht um diesen delegierten Rechtsakt zur RED II und viele, also das sind nicht nur EWE und Statkraft, wie du angesprochen hast, sondern eigentlich diverse andere auch, die Elektrolyseprojekte umsetzen wollen und auch tatsächlich ja Unternehmen, die am Schluss den Wasserstoff abnehmen wollen, denn diese Direktive betrifft den Wasserstoffpreis. Dadurch, dass vorgeschrieben ist, dass der erneuerbare Strom, der den Wasserstoff erst grün macht, zum Großteil aus PPAs stammen muss, oder das ist eigentlich die einzige Lösung für Deutschland, dass sie über PPAs kommen, diese Strommengen. Und hier gelten 3 Kriterien, Regionalität, Additionalität und Gleichzeitigkeit. Und dieses Triple macht den Wasserstoffpreis unglaublich teuer. Das bereitet allen große Bauchschmerzen. Der Grund, warum das dann so teuer wird, ist, weil die Spot-Optimierung einfach nicht mehr möglich ist oder stark eingeschränkt ist dadurch. Damit steht und fällt ja die ganze Kostenoptimierung. Also bei der Spot-Optimierung geht es ja darum, auf lokale Preissignale zu reagieren. Und das funktioniert dann nicht mehr, weil der Elektrolyseur fährt mehr oder weniger diesen PPA-Mengen hinterher. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass zum Beispiel CO2-Emissionen im Markt stark steigen werden, oder zumindest hat es keinen positiven Effekt auf die CO2-Emissionen, weil durch diese Unflexibilität, die ja eigentlich... wir haben Elektrolyseure, damit wir mehr Flexibilität auch ins Stromnetz bringen. Und die wird dadurch massiv eingeschränkt. Heißt, fossile Kraftwerke kommen wieder stärker zum Zug oder können weniger aus dem Markt fallen. Und dadurch hat man natürlich letzten Endes genau das, was man eigentlich nicht wollte, dass man CO2-Emissionen hat. Und eben aber auch höhere Preise, und der EEG-Förderbedarf wird auch nicht weniger, wie Stefanie ja schon angesprochen hat. Wir haben unglaublich viele viele Zeiten, wo wir negative Strompreise haben, und trotzdem werden die Anlagen ja vergütet, auch wenn es hier auch schärfere Regeln gibt. Ja, aber wenn ich Elektrolyseure hätte, die diese Strommengen abnehmen, dann hätte ich auch weniger EEG-Förderbedarf in dem Fall. Also eigentlich würden alle von dieser Spot-Optimierung nur profitieren, und jetzt will man sie eben, oder schränkt man sie ein ab 2028 oder 30, also gegen Ende der Dekade.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt. Momentan noch gibt es eine gewisse Ausnahmeregelung. Also im Prinzip grob übersetzt könnte man ja sagen, also wer jetzt künftig einen Elektrolyseur betreiben muss, der muss sicherstellen, dass der Strom, den er dort nutzt, aus einer neuen erneuerbaren Anlage kommt, dass er den Strom auch immer nur dann nutzt, wenn diese Anlage läuft, und dass er den Strom eben nicht aus dem Markt bezieht. Und es gibt auch noch ein Kriterium, dass diese Anlage eigentlich auch nicht allzu weit weg vom Standort Standort stehen sollte. Also viele Kriterien. Da gibt es momentan Ausnahmen, was du gerade angesprochen hast, bis zum Jahr 2028, die das Ganze etwas vereinfachen. Aber die Anlagen, die dann darüber hinauskommen, die müssen diese drei Kriterien exakt erfüllen. Und dann wird es auf jeden Fall problematischer. Das haben uns die Unternehmen auch gespiegelt. Und deshalb gibt es auch einen Brief von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der seit einigen Wochen wahrscheinlich in Brüssel auf diversen Tischen liegt, wo er sich dafür ausspricht, diese Ausnahmekriterien doch nochmal bis 2035 zu verlängern, um tatsächlich auch es hinzukriegen, dass der Hochlauf der Elektrolyseure auch gelingt und dass wir nicht nur irgendwo Netze stehen haben, aber da kein Wasserstoff reinkommt.
Ja, aber die Frage ist natürlich, ob es eine Ausnahmeregelung oder eine Verlängerung dessen, ob das was bringt. Also ich meine, wenn ich danach dann auch an diese drei Kriterien gebunden bin, so wie ich die Branche verstanden habe, würde das nicht unbedingt was bringen, weil danach bin ich ja trotzdem krass eingeschränkt. Und was du auch angesprochen hast, diese Regelung eben der Zusätzlichkeit, also dass ich das aus neuen erneuerbaren Anlagen beziehen muss, den Strom. Das ist natürlich auch ein Problem, weil was wir im PPA-Markt grundsätzlich haben, diese Absicherungspflichten. Also es gibt ja ein hohes Risiko, dass der Stromabnehmer vielleicht nicht mehr bezahlen kann. Drum verlangen Banken, die das Ganze finanzieren, große Sicherheiten. Ja, wenn ich neue Anlagen habe und da kommt jetzt ein weiterer Punkt hinzu. Die Elektrolysebetreiber müssen mehrere PPAs abschließen aufgrund der Volatilität und dass sie so stark an die Gleichzeitigkeit gebunden sind, kommt es zu einer Überkontrahierung quasi. Und wenn ich mehrere PPAs abgeschlossen habe und mit Neuanlagen, die eben hohe Sicherheiten verlangen, weil bei der Bank eben Sicherheiten hinterlegt werden müssen, hat man als Elektrolysebetreiber natürlich selbst mehr Risiken und das Ganze wird eben teurer. Und ich meine, du hast den Brief von Bundeswirtschaftsminister Habeck angesprochen, der geht ja von 2,40 Euro pro produzierten Kilo Wasserstoff aus an Verteuerung. Es gibt andere Stimmen, die sagen, um das 1,5-fache oder um den Faktor 1,5 steigt der Wasserstoffpreis ungefähr. Also ja, es wird teurer, wir wissen so nicht wie. Oder wie teuer. Aber was dann natürlich auch noch reinspielt, und da wären wir wieder am Anfang, was du auch gesagt hast, es ist eine Gemengelage, die extrem komplex ist, weil wir haben natürlich auch noch die Umstellung der erneuerbaren Förderung. Auch das wird spannend werden, wie es hier aussieht, weil dann gibt es keine Möglichkeit mehr bei PPAs auf diese Fallback-Option, dass man zwischen erneuerbaren Förderung und PPA hin und her wechselt. Auch das hat wiederum Auswirkungen auf die Wasserstoffproduktion und auf den Wasserstoffpreis. Aber ja, es ist immer die spannende Frage, wer soll das bezahlen?
Das ist definitiv die Frage, wer investiert erstmal? Das ist die eine Frage, ne? Weil für die Betreiber der Elektrolyseure stellt sich nun mal momentan das Problem, sie müssen eigentlich eine größere Risikoabsicherung abbilden, sehen aber sich durch die EU-Kriterien noch eingeschränkt beim Betrieb. Also sie haben weniger Betriebsstunden und das ist genau der Kritikpunkt, dass es an der Stelle teurer wird. Und gleichzeitig gibt es eben eine Unsicherheit auch auf der Abnehmerseite, weil auch da sehen wir momentan ja nicht nur im Wasserstoffbereich, dass viele Energiewendeprojekte momentan auch eher wieder zurückgestellt werden. Also da geht eher wieder etwas mehr Tempo aus dem Markt, wobei wir bei dem Wasserstoffkernnetz ja eben jetzt wirklich viel Tempo gemacht haben und innerhalb weniger Monate da zu einer klaren Entscheidung gekommen sind, müssten jetzt eigentlich die anderen Bereiche irgendwie auch mitziehen. Und dass Tempo verloren geht, sehen wir auch im Wärmemarkt ja auch ein potenzieller Wasserstoffabsatzmarkt, zumindest kann man drüber streiten und es wird darüber gestritten. Und es wurde ja in der Vergangenheit auch viel gestritten um das Gebäudeenergiegesetz, gerade auch in der Frage, wie technologieoffen soll dieses Gesetz sein und welche Option soll Wasserstoff abbilden. Und da gibt es jetzt nochmal einen Vorstoß oder es gibt einen neuen Vorstoß aus Bayern. Kann man ja vielleicht spoilern, deine Heimat. Ich bin da aber auch nicht ganz frei davon. Mein Vater kommt aus Bayern. Also schimpfen wir mal nicht zu viel. Aber es gibt eine neue Wärmestrategie aus Bayern. Kann man sagen, steht erstmal drüber, das Gebäudeenergiegesetz. Boah, das werden wir erstmal ordentlich wieder einschrumpfen. Wir werden es von Technologie, Vorschreibungen, von Pflichten, von Verboten befreien. Wir wollen viel mehr Technologieoffenheit. Wir wollen auch die Gasnetze stärker erhalten. Keine Stilllegung, sondern eher eine Grüngasquote. Da kommt eben dann das Thema Wasserstoff mit rein. Ist, glaube ich, eine relativ klare Ansage, die natürlich auch Richtung Wahlkampf abzielt. Dieses extrem umstrittene Gebäudeenergiegesetz, da positioniert sich Bayern mit der Landesregierung aus CSU und Freien Wählern. Das Gesetz kommt aus dem Wirtschaftsministerium, das ja von den Freien Wählern besetzt ist. Aber die CDU in Berlin schließt sich auch schon an und sagt, da sind wir dabei.
Ja, wobei da sind wir dabei, wäre ja eher ein Spruch aus NRW. Aber keine regionale Rivalitäten hier an dieser Stelle. Nein, es wurde ja schon öfter angekündigt von der Union, das Gebäudeenergiegesetz zusammenschrumpfen zu wollen oder ganz abschaffen zu wollen. Ja, natürlich muss man das gegebenenfalls auch einordnen. Wir sind nun mal kurz vorm Wahlkampf. Merz bringt sich in Stellung, um Kanzler zu werden. Es bleibt letzten Endes die Frage, was passiert dann wirklich in der Realität? Werden Fristen verlängert? Werden da Schönheitsreparaturen begangen oder wird das wirklich zurückgenommen? Das ist halt die große Frage. Aber es überrascht natürlich nicht, dass aus Bayern so ein Vorstoß kommt. Denn ich meine, uns allen sind wahrscheinlich noch die Bilder im Kopf, wie diese Protestmärsche in Bayern beim Heizungsgesetz waren vor gut einem Jahr. Und wer da alles vorne wegmarschiert ist und ja auch Markus Söder sich ganz klar positioniert hat, dass die Wärmepumpe nicht seins wird wahrscheinlich. Und unabhängig davon gab es auch diese Woche wieder diversen Clinch in der Ampelregierung. Also weil wir gerade beim Stichwort Wahlkampf sind, der Deutschlandfonds, den Robert Habeck vorgestellt hat. Natürlich interessante Vorstöße, wichtige Punkte, die da angesprochen werden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu halten und auch gegen geopolitische Entwicklungen resilient zu machen. Ist ein wichtiger Punkt, vor allem in diesen Zeiten und ist ja zum Endspurt der Legislaturperiode auch nochmal spannend. Aber ja, ist die Frage, lässt sich das umsetzen, weil die FDP natürlich sofort eigentlich all diese Vorschläge und Vorstöße kassiert hat und gesagt hat, mit uns eigentlich nicht, weil ja der Deutschlandfonds ist ein dreistelliger Milliardenbetrag, den Habeck anvisiert, um eben, wie gesagt, Stromnetzentgelte zu senken, um die Stromsteuer auch zu senken, aber auch um die Wirtschaft insgesamt zu entlasten. Also es soll Investitionsprämien geben für Unternehmen, um in Technologien zu investieren, etc. Es wird wahrscheinlich aber nicht kommen, weil das der FDP zu teuer ist. Die Schuldenbremse steht dem im Weg. Habeck wollte das mit diesem Fonds umgehen, wobei nicht ganz klar ist oder aus dem Papier, was er vorgelegt hat, auch nicht klar hervorgeht, ja, wie soll der Fonds finanziert werden? Ist es ein Sondervermögen, ähnlich wie das Sondervermögen der Bundeswehr? Also ja, es war politisch mal wieder spannend die Woche. Es knallen diverse Fronten aufeinander, egal ob das die Union, die FDP oder die Grünen sind. Aber davon lebt ja die Demokratie auch ein Stück weit.
Und das Ganze war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir thematisch in dieser Woche begleitet haben. Die angesprochenen Interviews, auch die anderen Themen und viele weitere Themen sind natürlich nachzulesen bei uns im Internet www.energate-messenger.de und in Österreich. In der Schweiz sind wir auch aktiv, jeweils mit ch oder .at hinten dran. Gibt es dann auch dort die landesspezifischen News zum Energiesektor. Picke, packe voll. Wir sind von dem sehr konkreten und sehr detaillierten Thema ENWG-Novelle dann bis zu den Schaufensterprojekten, die jetzt schon Richtung Wahlkampf dekoriert werden, einmal durch die Woche durchgestartet. Vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank, Lisa, dass ihr dabei wart. Jetzt steht uns eine kleine Pause bevor. Auch so ein Podcast braucht mal eine Pause. Und die Gelegenheit nutze auch ich und schließe mich einfach an. Ich gehe auch eine Woche in die Ferien. Und deshalb hören wir uns hier in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.